Ne var hiç dilden? Herr Jesus Christus, dir danken wir ganz herzlich, dass wir dein Wort haben und durch dein Wort gesegnet werden. Wir danken dir, dass du bereit bist, dein Wort recht zu teilen. Schenk uns den Geist der Weisheit, berühre auch unseren Verstand und öffne du unsere Herzen, dass wir dich recht erkennen und dich aufnehmen in unser Leben hinein. Du willst uns auch jetzt in dieser Stunde ganz still machen und uns konzentrieren auf dein Wort. Herr, nimm alles das, was wir mitgebracht haben von zu Hause, was uns noch beschweren möchte, was uns noch nachgeht, was uns beunruhigt. Nimm doch das alles gefangen, Herr, dass wir die Sorgen jetzt dir überlassen. Amen. Wir wollen, so es der Herr schenkt, in diesen Tagen den Philipperbrief miteinander lesen, soweit wir kommen. Und wir schlagen jetzt mal auf Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1. Wir lesen die beiden ersten Verse. Wir wollen dann auch das Aufschlagen üben und lernen, sodass wir in unserer Bibel zu Hause sind, wenn wir Bibelstellen aufschlagen zwischendurch. Philipper Kapitel 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi, samt den Bischöfen und Dienern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Der Philipperbrief wird häufig der Freudenbrief genannt. Der Brief von der völligen Freude im Herrn. Es gehen große Wirkungen von Briefen aus. Im Alten Testament, da haben wir, um nur ein Beispiel zu nennen, da haben wir einen Brief, den der König Hiskia bekommen hat, von dem syrischen Feldhauptmann Sanherib. Einen Drohbrief, wo der heidnische Sanherib dem König Hiskia droht. Er werde ihn absetzen und er werde seinen Gott absetzen und so weiter. Und da nimmt der König Hiskia diesen Brief, diesen Drohbrief und breitet ihn aus vor Gott. Und sagt, lieber Gott, so kriege ich Briefe. Er breitet ihn aus vor Gott. Und da bekommt er die Antwort von Gott, ich werde dieses freche Maul stopfen. Und ich werde ihn ohne Schwatti aus dem Lande jagen. Ein Drohbrief. Oder ich nehme ein anderes Beispiel. Eine Mutter holt immer wieder ihre Familienbibel und schlägt sie auf, da hat sie zwischen den Blättern der Bibel einen Brief ihres Sohnes, der im Krieg gefallen ist. Der letzte Brief. Und da liest die Mutter ihm immer wieder diesen letzten Brief ihres Sohnes. Das war ein letzter Brief. Oder ein Mädchen liest immer wieder die Liebesbriefe ihres Freundes. Liebesbriefe. Was gehen für Wirkungen von Briefen aus? Auch der Philipperbrief ist ein Freudenbrief. Ein Freudenbrief noch in viel höherem Sinn. der kündigt uns von unserem ewigen Erbe, das wir haben durch Jesus Christus. Paulus, von dem unser Brief stammt, ist wohl der gesegnetste Briefschreiber aller Zeiten gewesen. Es war damals Sitte, den Absender an die Spitze zu setzen. So haben wir hier den Absender gleich als erstes Wort vom Philipperbrief, Paulus und Timotheus. Wenn wir einen Brief bekommen, dessen Handschrift wir nicht wissen, kennen, dann schauen wir zuerst, wer grüßt am Schluss. Von wem ist der Brief oder die Postkarte? Damals war es so, dass der Absender am Anfang stand. Paulus und Timotheus schreiben diesen Brief miteinander. Weil Paulus diesen Brief geschrieben hat, liebe Freunde, deshalb ist er uns so wertvoll. Außerordentlich wertvoll. Nicht wahr? Ein Brief von einem lieben Menschen, den lesen wir noch ganz anders, mit ganz anderer Aufmerksamkeit, als irgendwie einen anderen. Der Inhalt dieses Briefes an die Philipper ist uns besonders kostbar, weil er von Paulus stammt. Und er nennt sich hier Knecht Jesu Christi. Wir haben heute keinen Vergleich in unserer Zeit mehr von dem, was damals Knecht geheißen hat. Deshalb muss ich es etwas umschreiben. Nicht Sklave. Knecht, Sekretär, würden wir heute sagen. Oder Leibeigener. Wir haben ein Beispiel in der Heiligen Schrift von einem Knecht in 1. Mose 24, Vers 2. 1. Mose 24, Vers 2. Das ist die Abrahams Geschichte.
Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Kindern vorstand, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn kein Weib nimmst von den Kindern der Kanaaniter, unter welchen ich wohne.
So, hier haben wir es. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand. Der Eliezer war Leibeigener des Abraham, aber er stand allen seinen Gütern vor. Das ist Knecht in der Heiligen Schrift. Der Leibeigene konnte nicht kündigen, konnte er nicht. Der Leibeigene wusste auch, es gehört mir nichts. Ich bin nur Verwalter für meinen Herrn. Und da sagt Paulus, so ein Knecht bin ich, ein Leibeigener Jesu Christi. Ich kann nicht kündigen, meine Herren, aber er hat mir alle seine Güter ausgetan. So bin ich ein Verwalter meines Herrn. Und da verstehen wir dann den Paulus in seiner ganzen Missionsarbeit, Leibeigener, Verwandter seines Herrn, der ihm alles ausgetan hat, sogar die Werbung einer Frau für seinen Sohn hat er ihm anvertraut. So ist Paulus ein Leibeigener Jesu Christi. Ganz und gar Eigentum.
Und das schreibt er dann auch seiner Gemeinde in Korinth. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Vers 20.
Denn ihr seid Zeuge erkauft, darum verbrennt Gott an eurem Menschen.
Denn ihr seid teuer erkauft, preiset Gott in eurem Geist, an eurem Leben, alles, die Gesamtheit Knecht Jesu Christi. Ihr seid teuer erkauft. Nicht bloß der Paulus ist Leibeigen, sondern jeder Christ, der zum Glauben gekommen ist, der sich dem Herrn übergeben hat, ist Leibeigener Jesu Christi und damit auch Verwalter über seine Güter und Gaben. Timotheus, das ist der zweite Name. Paulus Timotheus. Wir haben in den letzten Wochen die Briefe des Paulus an den Timotheus gelesen in der Morgenbibellese. In der Morgenwache. Und da finden wir dieses herzliche Verhältnis des Paulus zu seinem Sohn, wie er sagt, sein geistlicher Sohn Timotheus, den ich gezeugt habe durch den Glauben. Das ist Timotheus. Der Timotheus war der Sohn einer Wischehe. Apostelgeschichte 16, Vers 1 lesen wir das.
Er kam aber nach Sterben in Mischwa und viele Einwohner war das selbst mit Namen zu lassen, Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war auf einen griechischen Vater. Ja. Er hatte einen guten Ruf bei den Brüdern zu Lystra und zu Ikonion. Diese wollte Paulus mit sich ziehen lassen zum Namen und Geschichten und der Jugendlichen, die an jenen offen waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Satzung, welche von den Aposteln und den Ältesten zu Jerusalem beschlossen war, dass sie ihn heißen sollten.
Bis dahin. Also, sein Vater war Grieche, seine Mutter war Jüdin, eine jüdische Frau. Im dritten Vers, dass sein Vater ein Grieche gewesen war. Also der Sohn aus einer Mischehe. Aber er hatte gläubige Großmutter, eine gläubige Mutter. Das lesen wir im 2. Timotheus 1, Vers 5. Von dem ungefärbten Glauben, der in seiner Großmutter und in seiner Mutter gewohnt hat. Paulus, Timotheus. Ein Bild großer Verschiedenartigkeit, aber auch ein Bild einer gesegneten Bruderschaft. Der alte Paulus, der junge Timotheus. Verschieden, ganz verschieden, und doch eine echte, tiefe Bruderschaft. Dienstgemeinschaft. Aus welcher Lage heraus hat nun Paulus den Brief geschrieben? Was hat er von sich zu melden? Hat Paulus das große Los gewonnen? Nein. Hat er eine gesicherte Stellung? Nein. Steht er in Amt und Würden? Auch nicht. Er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus. Das lesen wir im ersten Kapitel im 7. Vers, Philipper 1, Vers 7. Wer möchte es lesen?
wie es mir denn billig ist, dass ich so von euch allen denke, denn ich habe euch in meinem Herzen, die ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid, in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verantwortet und bekräftige.
In meinem Gefängnis, Vers 16. Jene verkündigen Christum aus Zank und nicht lauter, denn sie meinen, sie wollen eine Trübsal zuwenden, meinen Banden. Also der Paulus ist im Gefängnis, ist an einen Kriegsknecht angeschmiedet. Diese Kriegsknechte wechseln alle 6 Stunden. Immer wieder ein anderer Kriegsknecht, der Paulus herumschleppen muss, oder Paulus muss den Kriegsknecht herumschleppen. Er ist also ein gebundener Jesu Christi. Alles dunkel vor ihm. Er weiß gar nicht, wie sein Weg ausgeht. Lieber Zuhörer, wenn du lernen willst, wie man um Jesu willen leidet und dabei noch fröhlich ist, dann lese den Philipperbrief. Kann man was lernen? Im Leiden fröhlich sein. Leute, was war nun der Grund der Freude? Zunächst einmal, die Apostel und alle Jünger Jesu gleichen einer freigekauften Sklavin, die auf dem Sklavenmarkt steht, und da geht ein Europäer vorbei, und den dauert dieses Mädchen, dieses Sklavenmädchen, und er kauft sie und gibt ihr ihre Papiere in die Hand. Das Mädchen weiß zunächst gar nicht, was geschieht. Bis sie die anderen anstoßen und sagen, der hat dich frei gekauft. Bist frei, hast ja deine Papiere in der Hand. Und da springt das Mädchen auf und jauchzt und singt und geht hinter ihrem Erlöser her und preist ihn und dankt. Das ist der Christ, der erlöst ist von der Sklaverei. Der anfängt zu preisen, zu danken, zu loben. Das ist der Grund seiner Freude. Jesus, Jesus, Jesus. Er hat mich doch freigekauft. Ich bin doch sein Kind. Ich möchte hier mal fragen, ob uns das so recht aufgegangen ist. Dass wir einmal herauskommen aus diesem komischen, verglemmten Christentum, wo man immer meint, man muss, man muss, man muss, man darf nicht. Anstatt zu preisen und zu loben, er hat mich doch erlöst, er hat mich doch freigekauft. Freigekauft nicht bloß für ein paar Jährlein, sondern ich bin freigekauft. In alle Ewigkeit teuer erkauft. Der zweite Grund waren die Philipper. Der Grund seiner Freude. Wenn er an seine Philipper denkt, dann geht ihm das Herz auf. Er hat ein ganz besonderes Verhältnis zu diesen Philippern. Philipper 4, Vers 1. Wir kommen da noch dran. Aber wir wollen es einmal in der Übersicht einfach auf uns wirken lassen. 4, Vers 1.
Also, meine lieben und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone besteht also in dem Herrn, ihr Lieben.
So. Also, meine lieben und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone das war die Philippa. Da hat er ein ganz besonderes Verhältnis. Er hat auch von den Philippern Gaben angenommen für sich persönlich, was er nie getan hat von keiner Gemeinde. Das haben die Philipper tun dürfen. Die durften ihn persönlich unterstützen. Freude. Ich freue mich, freut auch ihr euch. Nun könnten wir den Philipperbrief geschwind durchgehen. In puncto Freude. Freude des Gebets im Viertelfest. Wer liest?
Freut euch in dem Herrn allmählich und abermals sage ich Freude. Eure Lieblichkeit darf es gut sein, allmählich, dass der Herr dich lehrt.
Und tue das Gebet mit Freuden, Vers 4.
Welches ich alle Zeit tue, in allem meinem Gebet, für alle, für euch alle, und tue das Gebet mit Freuden.
So, jetzt Philipper 1, Vers 18. Das ist die Freude, dass Jesus Christus verkündigt wird.
Man tut aber, dass nur Christus verkündigt wird, allerlei Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darin und will mich auch freuen.
So, Vers 25. Die Freude im Glauben.
Und die gute Zuversicht weiß ich, dass ich bleibe und bei euch alles sein werde.
So, Kapitel 2, Vers 2.
Nun mache ich meine Freude fähig und sei einmütig, hab Leute Liebe, sei einmütig und einmütig.
So erfüllt meine Freude, das ist die Freude über die Einmütigkeit. Dann Kapitel 2, Vers 17.
Und ob ich auch die Opferwerte von dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen.
Also das ist die Freude des Lebens zum Jesu Willen. Dann Vers 38. Nein. 2, 17. Das ist der Druckfehler, das gibt es gar nicht. Die Freude des Menschen, der in Christo Jesu ist, in Kapitel 3, Vers 1.
Und übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch, dasselbe zu schreiben, verursacht mir keine Beschwerde. Euch aber verleiht es Festigkeit.
So. Die Freude. Merken wir, das geht durch den ganzen Brief durch. Von Anfang bis zum Schluss, freut euch, und ich freue mich, freut ihr euch auch. Was kann der Paulus doch aus seinem Leben alles sagen, über was er sich freuen kann? Der Grund seiner Freude. Also der Philipperbrief, ein Dankesbrief, Mahnbrief, Aufmunterungsbrief. Ein Dankesbrief für die Geldspende, die ihm Epaphroditus überbrachte. So viel zur Einleitung über den Philipperbrief. Das muss einfach sein, damit wir etwas hineinschauen in diese Art des Paulus, wie er Briefe schreibt. Als erster Hauptpunkt, der Weg des Paulus nach Philippi. Dem müssen wir nachgehen. Sein wundersamer Weg. Der Weg des Paulus nach Philippi. Paulus und Philippi, ein Beweis der Führung des Heiligen Geistes. Die Entstehung der Gemeinde in Philippi war eine direkte Geistesleitung. Merken wir uns das. Im Leben des Paulus gab es eine Leidenschaft. Ja? Der Paulus hatte eine Leidenschaft. Die lesen wir in Römer 1, Vers 14. Da redet er selber von seiner Leidenschaft. Römer 1, Vers 14.
Ich bin ein Schüler der Fremden in der Unschuld, der Welten in der Unschuld.
So, ich bin ein Schuldner, sagt er, der Griechen und der Ungriechen. Das war sein Motor, der ihn getrieben hat. Ich bin euch Jesus Christus schuldig, den Griechen und Ungriechen. Diese Leidenschaft, und trotzdem war es bei Paulus kein wildes Vorwärtsstürmen auf eigene Weise. Nein, Paulus hat keine eigenmächtigen Türen aufgestoßen in seiner Leidenschaft. Nein. Es ist bezeichnend für einen Menschen, der den Heiligen Geist hat, dass er hinterdrein geht, nicht vorausgeht. Und jetzt müssen wir Apostelgeschichte 16 aufschlagen. Dann verstehen wir das. Da steht die Gründung der Gemeinde in Philippi. Apostelgeschichte 16. Und zwar lesen wir einmal Vers 6 und 7.
Da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, war ihnen gewährt, von dem Heiligen Geiste zu reden, das Wort in Asien. Als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie durch Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu.
Vielleicht lesen wir gleich noch bis Vers 10.
Da zogen sie an Mysien vorüber und kamen hinab nach Troas. Und dem Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Das war ein Mann aus Mazedonien. Der stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns.
Und hilf uns? Jetzt Vers 10.
Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsbald zu reisen nach Mazedonien, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen.
So, das ist die Voraussetzung zur Gründung in Philippi. Der Paulus, der hatte also einen Plan. Der wollte nach Asien reisen. Es war gewährt vom Heiligen Geist. Gut, denkt der Paulus, dann reisen wir durch Bithynien. Und der Geist ließ es nicht zu. Wer ließ es nicht zu? Wer ließ es nicht zu? Das müssen wir uns merken. Merken wir Geistesleitung. Es gibt eine Leitung des Heiligen Geistes. Dass wir das recht hören. War nun die Planung des Paulus falsch? Hey. Darf denn der Christ planen? Können wir planen? Ja? Gott ist ein Gott der Ordnung, wir dürfen planen. Aber das Geheimnis liegt woanders. Dass wir unsere Pläne unter den Willen Gottes stellen. Bitte. Und hier sagt die mächtigen Pläne. Der Mensch muss ein Ziel haben, jawohl. Gott ist ein Gott der Ordnung, jawohl. Aber Paulus hat seinen Plan unter den Willen Gottes gestellt. Der war bereit, seinen Plan durchkreuzen zu lassen. Wenn der Herr anders wollte. Und wir sind immer in der Gefahr, unsere eigenen Pläne durchzusetzen. Paulus, dieser energische Mann. Ich stelle mir den Paulus energisch vor. Denn er hat Tausenden den Weg gewiesen zu Christus. Mit einer heiligen Energie. Und dieser energische Mann, der ließ sich vom Geist Gottes führen wie ein Kind. Der konnte seinen Willen unter den Willen Gottes. Ich erinnere mich noch, nach dem Krieg, da war ich am Anfang meines Dienstes im Schwarzwald, ganz hinten, in einem abgelegenen Schwarzwaldtal. Koppelscheuer hat es damals geheißen. Und da war eben erst ganz frisch elektrisches Licht eingerichtet. Und da war ein Bauer, das hat man mir erzählt, ein Bauer, der ließ kein elektrisches Licht einrichten in seinem Haus. Also der Gruscht kommt mir nicht ins Haus, hat er sich gesagt. Und eines Tages, da strahlt das ganze Erdle in elektrischem Licht und der Bauer ging mit seiner Funzel durchs Haus, mit seiner Erdlaterne. Und alles andere strahlt in elektrischem Licht. Da müsste ich denken, so ist der Mensch ohne Geistesleitung. Ohne Heiligen Geist, der geht mit der Funzel seines eigenen Verstandes durchs Leben. Und hat keine Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Der tut, was er will, ihn aus lauter Dickköpfigkeit. Mensch ohne Geistesleitung. Ich möchte nur erinnern, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Matthäus 4, Vers 1, wer diese Stelle notieren möchte. Simeon, der alte Simeon, der kam auf Anregung des Geistes in den Tempel. Lukas 2, Vers 27 steht da. Oder der Philippus. Kam durch Leitung des Heiligen Geistes auf die Straße, die nach Gaza ging. Als da der Kämmerer von Moren dann seines Wegs gefahren kam. Da stand schon der Philippus bereit für den Dienst an diesem Kämmerer. Durch den Heiligen Geist merken wir, es gibt eine Geistesleitung. Und das ist uns so abhanden gekommen. Wisst ihr warum? Weil bei uns alles so laut ist. Und wenn wir selber so laut sind, wie will denn da der Heilige Geist seine Leitung kundtun bei uns? Da muss doch immer was laufen, da muss immer der Kasten weggebracht. Radio, da muss dauernd da. Da kann der Heilige Geist nicht mehr reden mit uns, wenn dauernd was geht. Also, hier setzen wir, glaube ich, ganz hart an diesem Punkt. Wie treu führt nun Gott seinen Knecht? Als Gott seine Reisepläne zerschlagen hatte und er keinen Weg mehr sah, da zeigt ihm Gott seinen Plan, komm herüber nach Mazedonien, Philippi ist die Hauptstadt von Mazedonien. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Der Mann im Traum. Und da lesen wir, gewiss, dass uns Gott dort haben will. Zogen wir dorthin. Jetzt waren sie ihrer Führung ganz gewiss. Liebe Freunde, es gibt durchkreuzte Wege. Wie viele durchkreuzte Wege habt ihr schon gehabt? Ja, und?
Und was machen wir dann, wenn unser Weg durchkreuzt wird? Dann heilen wir Tag und Nacht. Damit? Hat der Paulus geheilt? Nein. Paulus hat ja gesagt zu seinem durchkreuzten Weg. Wenn der Herr eine Tiere zuschlägt in Bithynien, in Asien, dann macht er eine auf nach Europa. Komm herüber nach Mazedonien, hilf uns. Wie zart und feinfühlig war doch Paulus. Vorbildlich im Gehorsam, ich fuhr alsbald zu und besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Gewiss, was uns Gott dort haben wollte. Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Wisst ihr, Unterjoch ist dazu wie geschaffen, um Spiel zu werden. Still. Auch wenn wir durch die Natur gehen, dass wir still werden. Gottes Führung fordert Stille. Zweiter Hauptgedanke. Die Segenshülle des Glaubensgehorsams. Da lag also tiefste Finsternis in Philippi. Die Boden des Evangeliums sind da, die stehen im ganzen Gehorsam, mitten in einer Finsternis des Heidentums ohne Geld. Zwei so verlorene Boden. Jesus. In einer solchen Stadt. Wisst ihr, wenn ich ab und zu durch Königstraße laufe in Stuttgart und sehe dieses Publikum, unser Volk. Oh, da denke ich manchmal, wer ist hier noch fähig, diesen Menschen das Evangelium zu sagen? Und so stelle ich mir Paulus und Silas vor. Da mittendrin in diesem Philippi. Und da schenkt Gott den ersten Sieg des Gehorsams. Dass sie diesen durchkreuzten Weg gelassen haben und gehorsam waren nach Philippi. Der erste Sieg heißt Lydia. Da leuchtet das erste Licht auf, er öffnet das Herz und das Haus der Lydia. Nun ist es wieder der Herr. Dieser tat der Herr das Herz auf. Wer hat Herz auf? Paulus!
Der Herr selber.
Wenn der Herr Herz aufmacht, dann macht es niemand mehr zu. Steht fest. Aber das muss der Herr tun. Gott fängt an. Wenn ich hätte Paulus raten dürfen, dann hätte ich gesagt, Paulus, du musst zuerst zum Oberbürgermeister von Philippi. Und wenn du den gewonnen hast, für deinen Glauben, dann hast du Philippi gewonnen. Und was tut Gott? Er fängt bei einer Frau an. Nicht beim Oberbürgermeister. Er fängt bei der Lydia an. Es begegnet uns im Neuen Testament immer wieder, wie entscheidend Frauen sind im Reich Gottes. Der Paulus weiß um diese Tatsache Auch in Römer 16, Vers 6, das können wir bestimmt aufschlagen. Römer 16, Vers 6.
Grüßet Maria, welche viel Mühe und Arbeit mit uns gehabt hat.
So, grüßet die Maria, die hat viel Mühe und Arbeit mit uns gehabt. Frauen im Reiche Gottes. Lydia war die erste Gemeindehelferin in Europa. Wie wurde sie das? Wie wurde die Lydia das? Erstens, Lydia hat Zeit zum Wort Gottes. Die Lydia war ja Purpurkrämerin. Sie hat den Modesalon gemacht. Die Lydia, die hat Zeit für das Wort Gottes. Oh, mein Geschäft, mein Geschäft, mein Geschäft. Die haben keine Zeit mehr, Chef. Die derzeit geht zum Wort Gottes. Voraussetzung. Ja, die Familie hat sie geht. Meine Familie. Die Zeit zum Wort Gottes. Zweitens, die Lydia hatte ein offenes Ohr. Sie achtet genau, was gesagt war. Ja? Die hat kritisch genommen. Die hat nicht alles geschluckt, was vorgesetzt wurde. Die achtete genau, was gesagt wurde. Und dann nahm sie Jesus auf in Herz und Haus. Viertens, die Lydia war kein Gefühlschrist. Die Lydia war doch ein Tatchrist. Vers 15 in Apostelgeschichte 16. Als sie aber um die rausgetauft war, ermahnte sie uns und sprach, so ihr mich achtet, dass ich gläubig bin an den Herrn, so kommt in mein Haus und bleibt allda. Und sie nötigte uns. Das war kein Friedenschrist. Nein, Tatchrist. Die tut den Daumen auf den Tisch und sagt dem Paulus, also, wenn ihr mich wert achtet, dann kommt ihr in mein Haus und dort leidet ihr. Und sie nötigte uns. Wunderbar, Tatchrist. Wisst ihr, wenn der Herz Herz auftut, dann tut der Mensch Herz auf. Und andernfalls ist unser Haus ein Domräschenschloss, wo niemand rein darf. Wo Pantoffeln schon an der Haustür stehen. Dass ja nichts dreckig wird. Nein. Und sie nötigte uns. Sie fürchtete auch nicht, die vermehrte Arbeit. Der zweite Sieg in Philippi war der Kerkermeister. Und zwar durch Leidensbereitschaft des Paulus und des Silas. Bringt Gott Licht hinein, wie hätte denn er sollen diesen Gefängnisvorsteher von Philippi gewinnen? Da hat ja Paulus nie Zutritt gehabt. Also kommt er als blutig geschlagen und gefangen ins Gefängnis. Paulus und Silas lobten um die Mitternacht, wo es am ärgsten weh dort. Die Füße im Flock, die Hände eingespannt in den Flock, in einer unbequemen Lage, mit blutig geschlagenem Rücken. Und das singet ihr um Mitternacht. Unbegreiflich. Also wenn wir den Paulus fragen, Paulus, sage mal, wie konntet ihr in dieser unmöglichen Lage noch singen? Noch Loblieder singen? Paulus, wie
ist es möglich?
Da sagt uns Paulus, das ist die Kraft des lebendigen Glaubens. Die Kraft des lebendigen Glaubens. Der dritte Sieg in Philippi, damit wir uns nicht lange aufhalten, so entstand die Gemeinde in Philippi. Der dritte Sieg ist die Entstehung der Gemeinde. In einem heißen Kampf, inmitten der Hochburg von Zauberei und Satansdienst, entsteht das Wunder Gottes, die Gemeinde Jesu. In dieser finsteren, heidnischen Finsternis. Da, wo Gemeinde Jesu entsteht, geschieht das größte Wunder, was es gibt. Gemeinde Jesu. Der Paulus nennt sie Heilige in Philippi. Wir haben einen falschen Begriff vielleicht vom Katholizismus her, dass Heilige Sinnlose sind. Nein, ist nicht biblisch. Heilige sind Herausgerufene aus dem heidnischen Sündendienst. Rausgerufen in die Gemeinschaft Gleichgesinnter gestellt. Sind Heilige, dem Herrn geweihte, nicht Sinnlose. Wisst ihr, das stoßt mir immer sauer auf, wenn ich höre, ah, die Frommen sind auch besser wie der. Das sieht man so mal wieder. Da verlangt man also von einem Menschen, der in die Nachfolge Jesu tritt, dass er sinnlos ist. Ist das denn Ekel? Das ist nicht biblisch. Heilig ist alles, was dem Herrn geweiht ist. Also Menschen, die Gott geweiht sind, mit ihren Mängeln, mit ihren Fehlern, dem Dienst des Satans entrissen, dem Dienst der Welt abgesagt, aus dem Dienst der Sünde befreit, vom Blut Jesu Christi besprengt, die in Christo Jesu sind und sind heilig. Nicht sinnlos. Darum Brüder, die den gleichen Vater haben. Das sind Brüder. Die den gleichen Vater haben. Gemeinde Jesu ist die Schar der Abgesonderten. Der Leib Christi, wo er das Haupt ist, wieder an seinem Leibe. Eine ganz hohe heilige Stellung, das ist Gemeinde Jesu. Und die ist dem Paulus so wertvoll. Außerordentlich gestern. Weil er weiß, was da geschehen ist, dass Menschen errettet wurden aus der Finsternis und der Sünde her. Und nun stehen diese Menschen zusammen, nicht Einzelgänger. In einem Krieg hat man auch nicht einzelne Soldaten den Feind entgegengeschickt. Da war es immer eine Truppe, eine Front. Doch nicht einzeln. Im Reich Gottes, da geht es um die Gemeinschaft. Nicht Einzelchristen, sondern hinein in die Gemeinschaft der Gleichgesinnten. Da gehören wir hin. Das ist der Weg. Gemeinde. Und diese Gemeinde grüßt nun der Paulus. Gnade sei mit euch, Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben uns angewöhnt, die Bibel, so solche Verse als Sprüche zu lesen. Der Paulus hatte nicht vor, ein paar Sprüche zu schreiben. Also bitte die Bibel nicht als einzelne Sprüche lesen, sondern als ein Gesamtes. Paulus hat gar nicht daran gedacht, ein Kapitel zur Bibel zu schreiben.
als er den Philipperbrief geschrieben hat, sondern einen Brief und darum Gruß und Segenswunsch. Gnade und Frieden. Es gibt ja nichtssagende Grüße. Sie sagen nichts. In der Heiligen Schrift war das Grüßen ein Segen. Friede sei mit euch, ein Segen. Und wir sollten als gläubige Christen uns angewöhnen, dass wir betend grüßen. Grüß Gott. Ich wünsche, dass dich Gott grüßt. Wunderbar. Also, der Herr Jesus hat seinen Jüngern einmal eine Anweisung gegeben in Matthäus 10, Vers 12. Ich habe es lange nicht verstanden. Matthäus 10, Vers 12. Wo ihr aber, meine Jünger, in ein Haus kommt, so grüßen sie. Und so als das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Und wenn es das Haus nicht wert ist, dann wird euer Friede wieder mit euch gehen. Merken wir, dass da hinten Segen ist. Wenn der Segen keine stattfindet im Leben eines Menschen, dann grüßen. Geht der Gruß wieder mit, der Segen wieder mit. Unser Grüßen sollte deshalb ein Segnen sein. Gläubige grüßen. Segnet. Nun der wunderbare Gruß, noch kurz Gnade und Frieden. Zwei bedeutungsvolle Worte, die Paulus hier zusammenfügt. Es sind die Grußformen zweier Völkerschaften. Der hebräische Gruß Friede, der griechische Gruß Gnade. Das liegt also beieinander. Friede, das heißt Freude, Heiterkeit. Ist in dem Wort Frieden drin. Eine Freude, eine Heiterkeit, ein Geborgensein in diesem Wort Friede. Durch Christus wurde dem Frieden ein besonderer Nachdruck verliehen. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Da bekommt das Wort Friede einen ganz besonderen Nachdruck. Durch Jesus, meinen Frieden. Der Frieden, der alle Anklage ausschließt. Da ist keine Anklage Gottes mehr da. Schmeckt? Dann ist mein Friede wie ein Wasserstoff. Weil Anklagen weg sind, ist nichts mehr da, was mich verklagen darf, auch nichts mehr aus meiner Vergangenheit darf mich verklagen. Muss stillschweigen. Christus ist hier, der gerecht macht. Frieden. Friede heißt alles wohlgeordnet, wo alle sich wohlfühlen können. Es handelt sich hier um den Frieden, der aus der Versöhnung kommt mit Gott. Diesen Frieden wünscht Paulus. Das Wort Gnade hat die Wurzel in einer Liebe, in einer wundersamen Liebe. Gnade sei mit euch. Ich erbarme mich euer aller. Das ist das Wort Gnade. Wohl dem, der sich grüßen lässt, und ich möchte damit diese Stunde, erste Stunde abschließen. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Gnade zum Leben, Gnade zum Sterben, Gnade den Himmel zu ererben, Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Gnade zu bleiben und Gnade zu gehen. Gnade getrost beim Herrn zu stehen. Nichts als Gnade allein. Gnade muss es sein. Es wäre ein gesegneter Tag heute, wenn jedes von uns den Herrn bitten wollte, Herr, ich möchte mich auch von dir grüßen lassen. Ich habe es doch so nötig, dass du mich grüßest mit Frieden und mit Gnade. Und das will der Herr tun. Wir wollen noch still werden. Herr Jesus, und dafür danken wir dir. Du möchtest jedes von uns besonders grüßen und uns deine Liebe zeigen und erzeigen. Leg doch ganz neu auf unser friedeloses Herz, das Geborgensein durch dich. Und Herr, wir haben auch Menschen unter uns, die durchkreuzte Wege haben, die sich ihren Weg ganz anders gedacht haben. Mach doch solche Herzen auch still, zu einem ganzen Jahr des Glaubens. Herr, dass du recht segnen kannst, teile dein Wort recht, öffne uns das Herz wie der Lydia, gib uns feste Entschlüsse, wie du es dem Paulus gegeben hast, damit unsere Freude vollkommen werde. Amen.